wir haben jetzt noch 2x45 Minuten. Ich möchte also gerne die nächste Stunde noch auf Fragen eingehen, wenn Fragen da sind. Jetzt würde ich gerne noch einige Punkte mit Ihnen durchgehen. Und zwar, es ging um das Dienen. Wir haben gesagt, Gemeinde ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Die Glieder, also alle Glieder sind vom Haupt abhängig und die Glieder untereinander sie lernen es jetzt, füreinander da zu sein und einander helfend die Hand zu reichen. Das geht auch nur dadurch, dass die Glieder eben Verbindung haben mit dem Herrn Jesus. Es gibt kein Einzelgängertum im Leib Jesu Christi, kein Individualismus. Also wir sind nicht Solo-Christen. Ja, wir sind eingebunden in den Leib, so wie die Glieder des Leibes, die sind auch nicht einzelne Stücke einfach, die irgendwo herumliegen, sondern die sind ein Ganzes. Alles Dienen muss dahin zielen, dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden, das haben wir gesagt. Und jetzt möchte ich in 1. Korinther 12 einige Punkte uns hier ansehen über den Leib. Ich meine, es gibt ja ein sehr schönes Bild dort in 1. Korinther 12 und es hilft uns auf unser Thema Dienen. Also hier 8 Punkte. 8 Punkte aus 1. Korinther 12. Wir werden aber nicht das alles jetzt gründlich lesen, aber ich möchte diese Punkte ganz bewusst aus dem Text heraus euch zeigen und wir wollen es in dem Denken, dass wir denken an das Dienen und das, in diesem Sinne wollen wir es also anschauen. Erstens, in 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6. Es sind verschiedene Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Auch sind es verschiedene Dienste und es ist derselbe Herr. Und es sind verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Also was wir hier erfahren, ist mal, dass Gott in allen Gliedern wirkt. Das ist wunderbar zu wissen. Wenn ein Glied erst ein paar Tage gläubig ist, kann ich schon von ihm etwas lernen. Jedes Glied kann von jedem Glied lernen am Leibe Jesu Christi. Und es sind verschiedene Gnadengaben, das heißt verschiedene Fähigkeiten, um für Gott da zu sein und Gott zu dienen. Und es gibt verschiedene Dienste. Also wenn zwei sogar die gleiche Gnadengabe haben, können sie doch ganz verschiedene Dienste tun. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand die Gnadengabe des Aufrufens und Ermahnens oder, ja, also in der Schlachter heißt es, glaube ich, ermahnen, aber das Wort heißt einfach aufrufen. Wenn jetzt jemand die Gnadengabe des Zuredens oder Aufrufens hat, dann ist das, kann man das verschieden verwenden. Ich weiß nicht, wie steht es bei Schlachter in Römer 12, Vers 6, 7? Wer da lehrt in der Lehre und da heißt es, wer ermahnt, im Ermahnen oder Aufrufen. Ja, ich denke, es ist Vers 6 oder 7. Römer 12, Vers 8. Was steht da bei Ihnen? Ermahnt. Schlachter hat ermahnt. Das ist so, das griechische Wort heißt Paraklet, Parakaleo. Paraklet, das ist der Tröster. Er wird auch auf den Heiligen Geist verwendet, für den Heiligen Geist verwendet. Man könnte auch übersetzen, der da tröstet, zuspricht, aufruft. Das ist ein Wort, das ein bisschen breiter ist als das deutsche Wort. Also da steckt sehr viel drinnen. Ermahnen selber ist fast ein bisschen zu scharf. Es ist vielleicht gemeint aufrufen. Aufrufen ist ein bisschen weniger als ermahnen. Ermahnen ist schon so ziemlich, also wenn man vom Chef in der Firma eine Ermahnung bekommt, dann ist es also ziemlich ernste Sache. Ja? Oder in der Schule, wer eine Ermahnung bekommt, das ist auch also eine, im Zeugnis, Ermahnung, das heißt, jetzt ist es bald am Ende, jetzt sind wir bald beim Nichtgenügend oder so. Ja. Also, aber in der Bibel ist es nicht so. In der Bibel ist die Ermahnung, ist das Wort hier, das hier verwendet wird, ist hier ein positives Wort. Ja, Zusprechen. Das Zusprechen kann natürlich auch ein Warnen sein, aber ist es hier noch im Sinne eines Aufrufens gemeint. Jedenfalls, das haben viele Geschwister. Viele haben diese Gnadengabe aufzurufen, zuzusprechen, zu trösten, gut zuzureden. Aber der eine kann es öffentlich tun. Das kommt bei der öffentlichen Verkündigung, kommt das immer wieder. Merkt man das? Ja, der kann das. Und der andere macht es privat. Der eine macht es in der Frauenarbeit oder der eine macht eine seelsorgerliche Arbeit mit Briefen, schreibt Briefe, aber tut genau das Gleiche, ermahnen und zusprechen, ja, und aufrufen mit Briefen. Also die Dienste können ganz verschiedener Art sein, doch mit der gleichen Gnadengabe. Und es heißt dann hier weiter, und wir sind wieder zurück in 1. Korinther 12, Vers 6, es gibt verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott. Also auch wenn es die gleichen Dienste wären, so gibt es doch da wieder verschiedene Wirkungen. Gott bestimmt den Einfluss meines Dienstes. Nicht ich bestimme, wie viel Wirkung mein Dienst, Auswirkung mein Dienst hat. Ich bestimme das nicht. Das bestimmt Gott. Ich kann das ruhig ihm überlassen. Das muss uns nicht bekümmern. Wie viel Auswirkung von meinem Dienst ist. Wichtig ist, dass ich gehorsam bin. Also die Gnadengaben gehören dem Heiligen Geist, gehören Gott. Und den Dienst bestimmt der Herr Jesus. Und die Auswirkung, wie viel Auswirkung das hat, das bestimmt Gott. Gott, der alles in allen wirkt. Also niemand von uns bestimmt selber, welche Gnadengaben wir bekommen oder nicht. Wir dürfen aber beten. Das dürfen wir schon. Wir dürfen schon beten, Herr, ich brauche eine Gnadengabe für diesen Dienst. Brauche ich die entsprechende Gnadengabe. Das dürfen wir schon. Und oft ist es so, dass der Herr auch gerade darauf eingeht und uns auch das gibt. Wenn wir etwas bitten in seinem Sinn, dann gibt er uns das auch. Niemand bestimmt den Dienst. Der Herr bestimmt den Dienst. Ich kann natürlich schon jemand sagen, du, ich denke, du solltest diesen Dienst tun. Ja? Und mach das für den Herrn. Aber letztlich muss derjenige selber entscheiden, ob er diesen Dienst dann wirklich auch tut. Und der Herr bestimmt die Auswirkungen. Und wenn irgendetwas geschieht, von dem auf Erden irgendetwas geschieht für die Ewigkeit, was wertvoll ist für die Ewigkeit, dann hat das der Herr Jesus gewirkt. Das ist also Auswirkungen vom Herrn Jesus. Wenn von diesen Tagen irgendwas in der Ewigkeit übrig bleibt, dann hat es der Herr Jesus getan. Ja, wenn irgendein Wertvolles, was Wertvolles daraus kommt. Es ist nicht meine Aufgabe, darüber mich zu bekümmern. Das meiste, was Gott tut, bleibt unsichtbar. Manchmal gibt es Leute, die sagen, bei uns geschieht nichts. Geschieht nichts. Ja. Und dann darf man fragen, woher weißt du, dass das nichts geschieht? Vielleicht geschieht sogar sehr viel, aber unsichtbar. Vielleicht geschieht sehr, sehr viel in den Herzen. Du siehst gar nicht alles, was Gott wirkt. Wir müssen das nicht mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, was Gott wirkt. Das meiste kommt erst in der Ewigkeit zum Ausdruck, zum Vorschein. Die Korinther, die wollten Wunder sehen. Die wollten etwas spüren und hören und sehen und schmecken und riechen. Ja? Das ist fleischlich, sagt Paulus. Ihr seid fleischlich. Ihr seid ausgerichtet auf das Diesseits. Ihr müsst auf die andere Welt ausgerichtet sein. Ja. Jetzt geht er jetzt wieder weiter zum Text in 1. Korinther 12. Also der erste Punkt war, Gott wirkt in allen Gliedern. Zweiter Punkt, Vers 7. Was da steht, 1. Korinther 12, Vers 7, jedem Einzelnen, einem jedem wird die Offenbarung des Geistes gegeben zur Förderung oder zum gemeinsamen Nutzen. Also alles, was alle Offenbarungen des Heiligen Geistes und alle Beiträge, wo der Heilige Geist uns gebraucht, sind zum gemeinsamen Nutzen, dass die anderen erbaut werden. In 1. Korinther 14 kommt dieses sehr, sehr oft vor. Die Erbauung zur anderen. Der Sinn des Dienstes ist, dass die anderen erbaut werden. Wenn jemand zur der alten Schwester geht und ihr das Holz klein macht für den Winter, dann wird sie erbaut. Was heißt das? Na, sie hat dann warm im Winter. Es ist ihr geholfen worden. Ja? Bei uns ist oft das Wort erbauen, das ist, ich weiß nicht, woran denkt ihr, wenn ihr hört erbauen? Oh, das war erbaulich. Was denkt ihr dabei? Manche denken dabei an ein gutes Gefühl. Das muss gar nicht sein, dass das ein gutes Gefühl ist. Wenn jemand gesündigt hat und ein anderer kommt und deckt seine Sünde auf, dann ist das sehr erbaulich, oder? Sünde wird aufgedeckt. Endlich kann sie bereinigt werden und kann die Sache in Ordnung gebracht werden. Aber gutes Gefühl hat man dabei nicht. Ja? Aber es ist sehr erbaulich. Ja? Also erbaulich heißt eigentlich, dass es dazu beiträgt, dass die Gemeinde und der Charakter Jesu Christi, dass die Gemeinde und der einzelne Christ gebaut wird, sodass der Charakter Jesu Christi zum Vorschein kommt und dass der Christ vorankommt. Also gebaut heißt, erbaut wird man vom Inhalt dessen, was gesagt wird oder von der konkreten Hilfe, die man bekommt. Alle Offenbarung des Geistes ist also zum gemeinsamen Nutzen, zur Erbauung. Dritter Satz, Vers 11. Dieses alles wirkt ein und derselbe Geist und er teilt einem jeden Einzelnen zu, so wie er will. Also alles wirkt der Heilige Geist teilt die Fähigkeiten zu von jedem Gläubigen, was er gut kann und was er nicht kann. Nicht wir bestimmen, sondern er bestimmt. Auch die Frucht, die daraus entsteht, das bestimmt er, ob viel Frucht und wenig Frucht. Vierter Satz, Vers 12. Gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl sie viele sind, ein Leib sind, so auch der Christus. Also es gibt nur einen Leib. Auf der ganzen Welt gibt es nur einen einzigen Leib Jesu Christi. Eine Gemeinde. Und das sind alle Wiedergeborenen. Alle Glieder bilden diesen einen Leib. Zusammen mit dem Herrn Jesus bilden sie einen vollkommenen Christus, das Haupt und die Glieder. Und jeder hat den Heiligen Geist. Das steht dann in Vers 13. In einem Geist wurden wir alle in einen Leib getauft. Also durch den Geist wurden wir alle in den einen Leib hinein getauft. Getauft übrigens nicht mit Wasser, sondern mit Geist. Durch den Geist getauft. Nicht durch Wasser wurden wir getauft, sondern durch den Geist wurden wir getauft. Die Wassertaufe ist auch wichtig, aber da bekommt man nicht den Heiligen Geist. Also, ich denke, das ist klar. Die Taufe ist ein symbolischer Akt des Gehorsams und da bezeugen wir nach außen hin, dass wir jetzt auch Christen sind. Wir stellen uns zu Christus. Das ist also sehr, sehr wichtig, dass man sich taufen lässt. Also der Heilige Geist ist jetzt da und wenn der Heilige Geist da ist, dann haben wir auch Gnadengaben, dann können wir etwas. Vers 18, der nächste Satz, das ist jetzt der fünfte Satz. Nun hat Gott aber die Glieder, jedes einzelne von ihnen am Leibe so gesetzt, wie er wollte. Vers 19, Vers 19, wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun sind es aber fürwahr viele Glieder, aber es ist ein Leib. Also, Vers 18 nochmal hier, Gott hat die Glieder, jedes einzelne von ihnen am Leibe so gesetzt, wie er wollte. Die jeweiligen Fähigkeiten, die jeder hat, sind von Gott gegeben. Und wenn ich eine Fähigkeit habe, dann habe ich einen Platz im Leib. Ich habe schon gesagt, der Daumen hat eine gewisse Fähigkeit und Gott hat ihm einen Platz gegeben im Leib. Der Daumen, der gehört nicht zu den Füßen. Nein, der gehört hier an die Hand. Und da ist genau der richtige Platz. Der Daumen, der kann auch nicht sehen. Der ist kein Auge, aber der gehört zur Hand. Und da ist er am besten, da passt er am besten hin. Und wenn wir eine Gnadengabe haben, dann haben wir somit auch einen Platz. Und jeder Christ muss sich fragen, welchen Platz habe ich? Darüber haben wir in der ersten Stunde schon kurz gesprochen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt mit dieser Gabe diene, geschieht Gemeindebau. Also Gemeindebau heißt, meine Gabe einsetzen. Also wenn wir dienen, egal was wir dienen, vielleicht einige Schwestern dienen, haben die Teller abgewaschen und das Geschirr abgespült und so weiter. Und die haben uns gedient. Und wir sind dadurch gebaut worden. Wieso? Ja, es ist jetzt dort sauber und wir können wieder essen. Und vorher haben sie gedient und haben die Speisen hergerichtet. Und wir haben was essen können, sodass wir jetzt wieder kräftig genug sind, um zuzuhören und sonstige Dinge zu tun. Ja? Das heißt, die haben uns versorgt. Das ist auch Gemeindebau. Manche denken, na, Gemeindebau ist nur Predigen oder ja, Gemeindebau ist nur, wenn man evangelisiert. Nein, die einfachsten Dienste, das gehört alles zum Gemeindebau. Wenn wir die Kinder erziehen zu Hause, dann ist das auch Gemeindebau. Sogar ein äußerst wichtiger Teil vom Gemeindebau. Und wenn eine Schwester sich Zeit nimmt und mit anderen Schwestern sich trifft und sie ihnen das Wort Gottes weitergibt, ist das auch Gemeindebau. Ob sie das jetzt in einer öffentlichen Versammlung tut oder nicht, das ist jetzt gleichgültig. Sechster Satz, Vers 20 und 21. Nun sind aber fürwahr viele Glieder, aber es ist ein Leib. Ein Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Die Glieder des Leibes brauchen einander. Sechster Satz. Die Glieder des Leibes brauchen einander. Das heißt, einer kann ohne den anderen nicht auskommen. Hier ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Und das bedeutet auch, dass wenn ich die anderen brauche, dann bedeutet das auch, dass meine Fähigkeiten begrenzt sind. Ich kann eben nicht alles. Ich brauche die anderen. Ja, also meine Bedeutung ist begrenzt. Manche meinen, sie sind ganz, ganz wichtig. Wir sind nicht so wichtig. Jeder ist wichtig, aber nicht jeder ist so wichtig, dass er meint, er hat unbegrenzte Bedeutung. Nein. Meine Bedeutung im Leib Jesu Christi ist begrenzt. Ich habe zwar etwas zu geben, aber ich habe auch von jedem etwas zu lernen. Und ich muss ein Schüler bleiben, bis ich sterbe. Das hat mir so gefallen, bei Bruder Herbert Janssen. Er sagte, ich möchte von jedem Christen lernen. Und damals war er 75 oder älter, als er das sagte. Ich bin bereit zu lernen von jedem Christen. Und ich habe es gemerkt, dass er bereit war. Der hat das gelebt. Der war tatsächlich bereit. Wir haben über Dinge gesprochen. Und dann sagte er, na vielleicht müssen wir es doch nochmal anschauen in der Bibel, wie es jetzt wirklich ist. Und dann ist dann immer wieder mit der Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen, in die Schrift gegangen. Vers 25, das ist jetzt der siebte Punkt. Die Glieder sind füreinander da. Vers 25, ich habe jetzt einige Verse übersprungen. Da heißt es, damit nicht ein Zwiespalt im Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander tragen. Gott hat in Vers 24 in der Mitte, Gott setzte den Leib zusammen, wodurch er dem dürftigen Glied reichlichere Ehre gab, damit nicht ein Zwiespalt im Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander tragen. Die Glieder sind füreinander da. Würden sie das nicht tun, würden sie nicht füreinander da sein, würde eine Spaltung im Leib geschehen. In unserem Körper ist es ja auch so. Die einzelnen Glieder sind füreinander da. Ein Leib, aber nur ein Nervensystem. Alles gehört zusammen. Wir sind also nicht dazu da, um uns einander zu kritisieren oder uns zu ärgern, weil der andere anders ist als ich. Nein, sondern gerade durch die Unterschiedlichkeit der Fähigkeiten profitieren wir voneinander. Wir fühlen mit, Vers 26, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied verherrlicht wird, freuen sich alle Glieder mit. Da hat man ein ganz kleines Stück Holz im Finger und der ganze Körper leidet mit. Man sagt, das muss raus, das Stück Holz, das stört und das tut weh, oder man hat es in den Zehen oder im Fuß oder irgendwo. Der ganze Körper leidet mit. Und so ist es auch in der Gemeinde Jesu. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wenn einer sich freut, freuen sich alle mit. Die fühlen miteinander. Ein einziges Nervensystem. Einander, füreinander. Darf ich Ihnen was vorlesen? Ich habe mir mal eine Liste gemacht, was die Christen füreinander tun in der Bibel. Einander lieben, ich sage jetzt nicht alle Bibelstellen, das ist jetzt zu lange. Einander lieben, einander ehren, einander höher achten, sich einander unterordnen, einander bauen, einander lehren, füreinander sorgen, aufeinander Acht haben, einander ertragen, einander ermuntern und trösten, einander zurechtweisen, miteinander weinen, miteinander freuen, sich freuen, einander aufrufen, gleichgesinnt sein gegeneinander, Frieden halten untereinander, einander aufnehmen, einander vergeben, einander dienen, einander die Füße waschen oder Schuhe putzen oder was immer, einander Lasten tragen, alle Zeit im Guten nachstreben gegeneinander, aufeinander warten, 1. Korinther 11, wartet aufeinander, einander grüßen, einander freundlich und feinfühlig sein, Epheser 4, zueinander erbaulich reden, einander die Sünden bekennen, gastfrei sein gegeneinander, sich einander mit Demut umkleiden, also gegenseitig, dann miteinander Gemeinschaft haben und das Leben füreinander hingeben. 1. Johannes 3, Vers 16. Also ganz viele Dinge. Immer wieder einander. Achter und letzter Punkt, Vers 31. Seid aber eifrig bemüht um die besseren Gnadengaben. Also die Christen sollen sich eifrig bemühen, sodass viele Gnadengaben vorhanden sind. Man darf also für Gnadengaben beten, wenn man welche noch braucht. Und dann heißt es weiter, seid eifrig bemüht um die besseren Gnadengaben. Weiter, und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Ich zeige euch einen noch besseren Weg. Und dann spricht er von der Liebe. Also man darf sich eifrig bemühen um Gnadengaben und um damit zu dienen, aber es gibt noch etwas, was höher ist und was nützlicher ist und was für das Dienen, das ist die Liebe. Nur wenn die Liebe da ist, dann ist der Dienst wirklich wertvoll. Also die Liebe ist hier im Zentrum, was das Dienen betrifft. Es ist interessant, bei allen Listen in der Bibel, wo die Gnadengaben vorkommen, bei allen vier Listen, es gibt vier Listen, bei allen vier Listen kommt die Liebe vor. In Römer 12, Vers 6 bis 8 ist eine Liste von Gnadengaben. Sieben Gnadengaben werden dort aufgeführt. Und gerade der Vers danach, Römer 12, Vers 9, sagt er, die Bruderliebe, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Und wie heißt es dort? Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. So, die Liebe sei ungeheuchelt. Also gerade nachdem er von Gnadengaben gesprochen hat, spricht er von der Liebe. Zweite Liste, 1. Korinther 12, spricht er von Gnadengaben. 1. Korinther 13, spricht er von der Liebe. Dritte Liste, Epheser 4, Vers 11, spricht er von den Gnadengaben. Sind fünf, also Epheser 4, Epheser 4, Vers 11. Gott hat in der Gemeinde, wie heißt das? Er selbst gab die einen zu Aposteln, die anderen zu Propheten, die anderen zu Evangelisten, die anderen zu Hirten und Lehren, zum Zweck der Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, zur Erbauung oder zum Bauen des Leibes Christi. Und da redet er gerade danach von der Liebe. Vers 16, von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und so weiter und so weiter. Und so wird das Wachstum des Leibes, und so verbringt der Leib das Wachstum des Leibes zustande, sodass er sich selbst erbaut in Liebe. Epheser 4, Vers 16. Und die vierte Liste ist in 1. Petrus 4, eine kurze Liste, aber ist doch auch über Gnadengaben. 1. Petrus 4, Vers 10. 1. Petrus 4, Vers 10. Ich lese von Vers 8 weg. Habt vor allem unter euch eine innige Liebe, weil Liebe eine Menge von Sünden verdeckt wird. Seid gastfreundlich zueinander ohne Murren und dabei, so wie ihr ein jeder eine Gnadengabe empfinget, dient euch damit als edle Hausverwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, als einer, der Worte Gottes spricht, wenn jemand dient, als einer, der es aus der Stärkung tut, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Also hier spricht er in Vers 8 von der Liebe und in Vers 10, 11, 12, 10 und 11 von den Gnadengaben. Also auch hier wieder, also wir haben bei allen vier Listen von Gnadengaben ist die Liebe dabei. Das erste war Römer 12, dann haben Römer 12, das war dann Vers 9, die Liebe. Vers 6 bis 8, die Gnadengaben, Vers 9, die Liebe. 1. Korinther 12, dann kommt 1. Korinther 13, die Liebe. Epheser 4, Vers 11, dann kommt Vers 16, die Liebe. Und 1. Petrus 4, Vers 10, sind die Gnadengaben und Vers 8, die Liebe. Das ist wohl das Entscheidende. Es muss aus der richtigen Haltung geschehen. Und das ist eine Haltung der Liebe. Liebe heißt ja nichts anderes, als für den anderen da zu sein. Liebe kümmert sich um den anderen. Liebe, die Gnadengaben sind also nicht da, damit wir sie selber genießen und uns daran freuen, wie gut wir sind und was wir alles so gut können und wie wunderbar wir sind, sondern die Gnadengabe ist dazu da, dass den anderen geholfen wird. Soweit jetzt 1. Korinther 12. Ich habe mir hier noch notiert, wenn wir Gnadengaben haben, müssen wir sie ausüben, sonst verkümmern sie wie die Muskeln. Wenn ich Muskeln habe und sie nicht mehr betätige, dann werden sie immer schlaffer und weniger kräftig, weniger stark. Dienet dem Herrn mit Freude. Und dann möchte ich, sind dazu Fragen zu den Gnadengaben. Ich habe jetzt nicht die einzelnen Gnadengaben aufgeführt. Wir könnten jetzt die einzelnen Gnadengaben durchgehen, aber es wird ein bisschen zu lange dauern. Aber es, im Grunde sind es ja nur die wichtigsten, sind in Römer 12, Vers 6 bis 8 aufgeführt. Die können wir kurz anschauen. In Römer 12, Vers 6 bis 8 sind 7 Gnadengaben aufgeführt, die eigentlich, damit hat er eigentlich die wichtigsten zusammengefasst. Römer 12, Vers 6 bis 8. Wir haben Gnadengaben verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Wenn Weissagung, so dem entsprechenden Verhältnis des Glaubens, nach dem entsprechenden Verhältnis des Glaubens oder Vertrauens. Wenn Dienen, im Dienen. Wenn der Lehrende, im Lehren. Der Aufrufende, im Aufrufen. Der Mitteilende, in Einfalt, der Vorstehende in Fleiß, der Barmherzigkeit Übende in Freudigkeit. Also er sagt hier immer, mit welcher Haltung wir die Gnadengaben verwenden sollen, in welcher Haltung wir dienen sollen. Also der Dienende, der soll solch eine Haltung der Demut und des Vertrauens, des Selbstvertrauens im Blick auf Gott vertrauen. Also Selbstvertrauen im Blick auf Gott dienen. Der Lehrende soll im Blick auf Gott lehren. Der Aufrufende soll aufrufen. Der Mitteilende soll das in Einfalt tun, das heißt ohne Hintergedanken. Der Gebende, ja, mitteilen heißt geben. Der, was er gibt, der soll das ohne Hintergedanken tun. Der Vorsteher, der soll das fleißig tun. Der Barmherzigkeit übt, der soll das mit Freudigkeit tun. Hier haben wir 7 Gnadengaben. Weissagen in Vers 6, Das hat zu tun mit, das heißt eigentlich prophetisch reden. Prophetisch reden. Und wir haben ja keine Propheten mehr in dem Sinne, wie der Jesaja und wie Paulus und wie Petrus. Das waren Propheten. Ja. Aber die haben gesprochen, so spricht der Herr. Und alles, was sie geschrieben haben und gesprochen haben, ist Wort Gottes. In dem Sinn haben wir keine Propheten mehr heute. Aber wir haben in einem indirekten Sinne doch noch Propheten. Propheten im Sinne von, dass Gott uns eine Last auferlegt oder dass er uns ein Licht gibt. Ein Prophet war einer im Alten Testament, dem Gott eine Last gegeben hat, die Last des Wortes. Der hat ein Anliegen bekommen und hat dann aufs Wort Gottes hingewiesen. Oder er hat Licht bekommen, das heißt, Gott hat ihm etwas geoffenbart. Und das gibt es heute noch, dass wir entweder eine Last aufs Herz gelegt bekommen, ich muss jetzt mit der Schwester reden und man ruft sie dann an oder man spricht mit ihr und man sagt ihr die Last, die man hat für sie, man sagt das, was der Herr uns auferlegt hat und es wird ihr geholfen und es wird was aufgedeckt. Oder es gibt Licht in eine schwierige Situation, eine verknorkste Situation hinein und irgendwie man betet um Klarheit. Herr, was sollen wir tun? Und dann sagt ein Bruder, ich denke, wir könnten es so machen, so und das würde hier helfen. Und dann sagt der andere, Mensch, genau, wieso kam uns das noch nicht vorher in den Sinn? Genau das ist es. Also manchmal gibt der Herr so richtig ein Licht in eine schwierige Situation hinein. Das ist auch Prophetie. Im zweiten Sinne des Wortes, wir sagen da nicht, so spricht der Herr und so wie die. Nein, natürlich nicht. Aber das geht durch unser Denken hindurch. Wir äußern uns und eben entweder bekommen wir ein Anliegen oder wir bekommen ein bestimmtes Licht in irgendeiner Sache, gibt uns der Herr eine Weisheit, besondere Weisheit. Oder wir sprechen was an, was den anderen genau hilft in seiner Situation. Das gibt es in der Predigt auch. Der Prediger sagt irgendwas und da sitzt einer und woher hat das gewusst? Woher hat der das gewusst? Das war genau das, was ich brauche. Ja, da hat der Herr prophetisch geholfen, prophetisches Wort gegeben. Geschieht oft. In dem Sinne also. Weissagen. Es gibt Geschwister, Schwestern, Brüder, die haben hier eine Gabe. Nun, man kann sich natürlich auch täuschen, klar. Man kann auch meinen, man hat jetzt irgendwas vom Herrn gezeigt bekommen und dann stellt sich heraus, nein, das war eigentlich gar nicht so. Man kann sich täuschen. Jede Weissagung muss geprüft werden, sagt Paulus. Wenn jemand was sagt und irgendwo meint, er hatte Licht in einer Sache, dann müssen die anderen prüfen. Steht dann in 1. Korinther 14, wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Wenn Fragen sind, könnt ihr dann noch drüber fragen. Also, das Zweite ist hier, die Gnadengaben, wenn jemand dient, Vers 7, dienen ist hier ganz im praktischen Sinne gemeint. Dienen also mit der Hand oder in irgendeiner helfenden Weise. Dienen ist hier sehr breit. Dienen kann alles Mögliche heißen. Kann von Musik und musikalischer Unterstützung zu praktischen Diensten zu Hause und beim Nachbarn und bei irgendeinem Bruder oder irgendeiner Schwester. Oder jemand sieht einfach die Arbeit. Er sieht sie früher. Es gibt manche Brüder, wie ich zum Beispiel, da muss mir meine Frau oft sagen, ja, hast du das nicht gesehen? Der brauchte da Hilfe. Ich sagte, ich habe es nicht gesehen. Aber sie hat es gesehen. Ja. Und dann bin ich froh, wenn ich eine Frau habe, die mir das sagt. Ja. Also dienen, wo gedient werden muss, lehren, das heißt die Wahrheit weitergeben, die Wahrheit unterweisen in der Wahrheit Gottes. Dann aufrufen, heißt, haben wir schon gesagt, zusprechen, zureden. Das bei euch steht ermahnen, zureden. Das nächste ist geben. Es gibt Geschwister, die haben hier ganz besondere Gabe. Die sehen, wo man gibt, wo man geben kann. Vielleicht haben sie nicht selber viel zu geben, aber sie geben, sie haben die Gabe des Gebens. Ja. Das muss man nicht deshalb viel haben. Man gibt einfach, die Witwe hat auch gegeben, aus den Wenigen. Und sie hat alles gegeben, was sie hatte. Also geben und das andere ist vorstehen. Es braucht Leute, die vorstehen. Dann sollen, wenn es solche gibt, die solche Gabe haben, dann sollen sie das im Fleiß tun. Ja, hier ist vielleicht eine Gruppe von Frauen. Dann steht da eine Frau und leitet den Frauenkreis. Die hat dann hier auch eine Gabe des Vorstehens. Das sind natürlich die Ältesten, die Hirten. Dann sind auch Kinderstundenleiter oder sonstige, die in irgendeiner Sache vorstehen. Oder solche, die die Hilfsgüterarbeit überwachen und dort vorstehen und die Sache organisieren. Das braucht es überall. Und da gibt es solche, die Barmherzigkeit üben. Das heißt, das sind solche, die in besonderer Weise die Fähigkeit haben, zu sehen, wo Barmherzigkeit angesagt ist. Das heißt, sie können mitfühlen. Viel stärker als andere. Die Gnadengaben, das sind alles Dinge, die eigentlich jeder Christ tun soll. Jeder Christ soll all diese Dinge tun. Ja? Nur einige Geschwister haben hier es in verstärktem Maße. Die sind in verstärktem Maße fähig und können das noch besser als andere. Dann sollen sie das einsetzen. Das ist hier gemeint. Und dann noch etwas. Wie soll der Dienst geschehen? Wir haben ja schon einiges gesprochen über das Thema wie. Jemand hat mir mal, das hat mir geholfen, er hat gesagt, fünfmal geh, ganz gleich, gern, gehorsam und gabengemäß. Ganz sollen wir dienen, nicht halbe Sache machen, ganz. Gleich, wenn es dran ist, gleich, nicht auf die lange Bank schieben. Gerne einen fröhlichen Diener, liebt Gott, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Gerne. Gehorsam, das heißt dem Herrn gehorsam. Oder man könnte ja auch noch sagen, gut und genau. Nochmal, noch einige G. Gut und genau, das heißt die Arbeit gut tun, exakt tun. Und entsprechenden Gaben, gemäß den Gaben. Wenn wir das anwenden, kann Frucht entstehen. Und wir arbeiten dann, wir dienen dem Herrn und wir sehen, anderen wird geholfen. Und wir haben auch Freude dabei. Der eine kümmert sich um Seelen und die Menschen kommen mit Problemen zu ihm und er tut hier einen Dienst. Und der andere hilft praktisch und die anderen sind dankbar. So dankbar, wenn ich das machen hätte, ich habe das mal jemand gesagt, wenn ich das machen hätte müssen, was du jetzt gemacht hast, ich hätte fünfmal so lange gebraucht. Ich habe zwei linke Hände. Das ist ein ziemliches Problem für meine Frau, wenn der Mann zwei linke Hände hat. Aber meine Frau kann gut organisieren. Die ruft dann dort und dort und dort an. Bitte könntest du uns helfen. Und das sollen wir auch. Wir sollen nicht meinen, nein, oh nein, ich bin ja nur ein armer, irgendwie so ein ganz normaler Christ. Ich kann doch nicht die anderen Christen bitten, dass sie mir helfen. Wieso denn nicht? Wenn geholfen wird, wenn hier eine Not ist, die wir dürfen ruhig bitten, könntest du kommen und uns da helfen? Und andere sind so dankbar. Manchmal tut sogar der ungläubige Nachbar gerne. Da geht es zum ungläubigen Nachbarn und sagt, ja gerne helfe ich euch, klar mache ich das. Ja? Und wie viel mehr sollten wir Gläubige einander helfen, wenn irgendjemand Hilfe braucht. Der andere trägt Lasten für einen anderen und befreit ihn von seiner Last. Da sind Eltern, die bräuchten unbedingt ein Mädchen, das auf die Kinder aufpasst, damit die Eltern mal atmen können zwischendurch. Ja. Und dann kommen Geschwister, junge Schwestern und passen auf die Kinder auf und die Eltern haben frei und können einmal verschnaufen, sagen wir in Österreich. Wie heißt das auf Deutsch? Durchatmen, genau. Fragen zu dem Thema. Wir haben jetzt wieder allgemein gesprochen, natürlich jetzt konkret. Es gibt einige konkrete Hilfen. Ich möchte in der nächsten Stunde ein paar Dinge noch zeigen. Ich habe ja schon angesprochen, in 1. Timotheus 5 ist die Rede vom Dienst von Frauen. 1. Timotheus 3 ist die Rede vom Dienst von Dienern, Diakonen. Und wenn man ein bisschen in der Bibel liest, merkt man, wie viel wird hier getan, wie viele sind hier Diener dabei. Johannes Markus, nimm Johannes Markus mit als Diener. Paulus und Barnabas nahmen einen Johannes Markus mit auf die Reise. Der diente ihnen. Was hat er gemacht? Der hat einfach alles gemacht, was sonst noch zu machen war. Eine Reise war beschwerlich damals. Und da haben sie den einfach mitgenommen. Und später hat dann der Johannes Markus den Paulus enttäuscht. Und da hat er ihn nicht mehr mitgenommen, aber Barnabas hat ihn mitgenommen. Hat ihm eine zweite Chance gegeben. Barnabas hatte nämlich die Gnadengabe der Barmherzigkeit. Und der konnte dem Markus wieder aufhelfen, dass der Markus nicht links liegen bleibt. Und der Markus hat dann das Evangelium geschrieben später. So ein wichtiger Mann wurde er noch. Und später sagt sogar noch Paulus, schick mir den Johannes Markus. Er ist mir nützlich zum Dienst. Er hat ihn doch wieder sehr gut gebrauchen können. Also es gibt ganz große Bandbreite von Diensten. Und jetzt ist wichtig, dass wir den Herrn bitten. Einerseits, wenn wir bitten, Herr, zeig mir, wo darf ich mich einsetzen? Und andererseits sollen wir aber auch bitten, Herr, zeig mir, wer könnte mir helfen? Und der Dritte soll beten, Herr, wen könnte ich zurüsten? Wen könnte ich zu einem Diener machen? Und so hilft sich die Gemeinde gegenseitig. Es muss nicht immer alles so nach Struktur laufen. Jetzt haben wir einen Schulungskurs für Diener und jetzt machen wir einen Schulungskurs für das und Schulungskurs für jenes. Das ist alles wichtig. Aber es gibt vieles, was läuft einfach so, untereinander, spontan. Manche junge Menschen muss man nachgehen. Ihnen ganz persönlich nachgehen. Da ist einer, der Beziehung bauen kann. Das sind Gaben, die man einsetzt. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr viel gegeben zum Dienen. Aber wir dürfen den Herrn bitten, dass er uns die Augen öffnet, und dann sehen wir es dann schon.